zu motivieren, sondern euch inhaltlich zu informieren. Okay, gut, wir sind bereit. Hier oben steht, dann... Okay, ich warte nochmal, dass alles ankommt, sonst so wuselig. Okay, oben, genau. Also wir haben 100 Sets verteilt, pro Familie ein Set. Wie ich euch kenne, habt ihr das bestimmt schon hinbekommen, weil das ja alles Kosten sind, die wir natürlich minimieren wollen. Guckt es am besten jetzt nicht an. Ich habe alles per PowerPoint. Es ist sozusagen für zu Hause. Es ist auch nicht alles auf der PowerPoint, was da drinne ist, weil sonst wäre es noch mehr geworden. Also oben kommen noch welche rum. Ich sehe da schon. Meine wunderbare Tochter ist da am Verteilen. Wir werden das so handhaben, dass wir bis 12 Uhr Zeit haben, wo ich euch das Programm vorstelle. In dieser Zeit dürft ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr mich nicht versteht. Wenn ihr irgendwie denkt, ich erkläre das schlecht, dann hebt einfach die Hand. Oder ich werde nach den Punkten eine kurze Pause machen. Wenn ihr so allgemeine Fragen habt, wollen wir das handhaben, weil die wird es definitiv geben. Wenn nicht, dann denkt ihr nicht wirklich mit. Ich habe ganz viele Fragen gehabt. Aber um 12 wollen wir eine kleine Pause machen, weil die mit jüngeren Kindern unterwegs sind, die müssen irgendwann ihre Kids abholen. Das heißt, um 12 gibt es danach eine richtige Frage- und Antwortrunde. Aber, da komme ich gleich zu, bei der Mitgliederversammlung wird es nochmal eine Frage- und Antwortrunde geben, weil es ganz wichtig ist, von euch zu hören, auch eure Fragen wahrzunehmen. Von daher starten wir mal durch. Also, wer meine Predigt vor einigen Wochen gehört hat, hat eigentlich eine Einführung bekommen, warum ist uns Master's Commission wichtig geworden. Und ich wiederhole das ganz kurz, weil das nicht irgendwie ein Programm ist, wo wir dachten, ach, das ist ganz cool, sondern es geht darum, dass wir Veränderungen in der Gesellschaft wahrnehmen, damit auch Herausforderungen für die Lukas-Gemeinde und empfinden, das könnte eine gute Lösung sein. Von daher ist euch sicherlich schon aufgefallen, ich hatte das mit Postmoderne, Moderne erklärt, dass neues Denken sich Bahn bricht. Wenn wir die Technik angucken, hat sich in den letzten Jahrzehnten ja richtig viel getan und damit auch das Leben verändert. Ich glaube, manchmal gucken wir nicht genau hin, wir sehen einfach, Technik verändert sich. Wenn du mal ein bisschen tiefer guckst, wirst du sehen, das Leben hat sich verändert durch die Technik. Und ich gucke jetzt stark das Leben der Jugendlichen an, wirst zum Beispiel merken, Jugendliche telefonieren relativ wenig. Auch nicht mehr mit Handys. Die schicken nur noch Nachrichten. Und man hat Probleme, sich verbindlich irgendwo anzumelden. Warum? Weil man jeden Augenblick zu erreichen ist. Das heißt, kann ich zusagen für 2 Wochen? Nee, kann ich nicht, weil es könnte noch was Besseres kommen. Und wann kann ich zusagen? Eigentlich gar nicht so richtig. Auf Facebook, wenn man sich da anmeldet, gibt es auch vielleicht eine Rubrik, damit sagst du, ich habe Interesse, aber ich will mich nicht festlegen. Und da könnten wir reingehen in die Technik und feststellen, es gibt riesige Veränderungen. Und insgesamt kann man sagen, das Leben ist wesentlich schneller geworden. Stress für alle Generationen, dank Turbo, Abi, 40 plus Stunden Arbeit für die Studenten, Bachelor und Masters. Wenn wir die Gesellschaft insgesamt angucken, sehen wir, die Familie ist am Zusammenbrechen, biblische Strukturen lösen sich auf. Dann sehen wir auch noch die Herausforderungen der Lukas-Gemeinde, einfach lange Anfahrtswege, anspruchsvolle Jobs, kinderreiche Familien, das macht es nicht einfacher in der Jugendarbeit. Das bringt uns als Lukas-Gemeinde mit einigen neuen Herausforderungen in Kontakt mit den neuen Gegebenheiten, also weniger Zeit, die die Jugendlichen in der Gemeinde sind, ist es schwierig, sie in eine geistliche Tiefe zu führen und sie auf die Ausbildung oder aufs Studium vorzubereiten. Hatte ich ja während der Predigt schon gesagt, von daher mache ich das relativ schnell. Aber Kleingruppen haben wir jetzt freitags integriert, weil in der Woche die Jugendlichen in die Gemeinde zu bekommen, ist schwerer geworden. Durch die Ganztagsschule ist es nicht mehr so einfach. Was bedeutet, wenn ihr Kinder habt, und die mal in die Schiene reinkommen, haben wir sie einmal die Woche 4 Stunden. Jetzt rechnet mal aus, wie viele Stunden sie in der Schule sind, oder im Sportverein, oder bei euch zu Hause. Bei uns sind sie nicht mehr so viel. Und das muss man einfach wahrnehmen, sagen wir auch andere Jugendpastor-Kollegen. Es verändert sich grundlegend was dadurch, dass Schule sich verändert zum Beispiel. Das Familienleben wird komplexer. Und ich sage das vorsichtig, aber ich will es ehrlich sagen. Meine Beobachtung ist, vielen Familien fällt es nicht leicht, geistliches Leben mitten im hektischen Alltag weiterzugeben. Damit will ich keinen verurteilen, das ist einfach nur eine Beobachtung. Wo ich denke, das müssen wir wahrnehmen. Ist doch logisch, wenn alles immer schneller wird, wir den biblischen Auftrag wahrnehmen wollen, dann kommen ja zwei unterschiedliche Komponenten zusammen, die eine Spannung in sich tragen. Feststellung der Jugendarbeit, wieder, ich will gar nicht urteilen, aber das grundlegende Bibelwissen fehlt leider häufig. Vielleicht sind die Verknüpfungen auch noch nicht so weit, gibt ja neueste Forschung bei Teenies, wie das Gehirn funktioniert und die Verknüpfungen müssen alle sich noch sozusagen so verbinden. Vielleicht ist es irgendwo im Hirn drinne, aber noch nicht durchgebrochen, aber wenn ich im Teenie-Glaubenskurs manchmal frage, das Bibelwissen, das möchtet ihr nicht hören. Das ist leider in Fragmenten vorhanden, sagen wir es so. Wir haben die Herausforderung, dieses Wort Generationentransfer, Generation im Alltag zu verbinden. Wie leben wir das? Also es ist nett, das als Wert zu haben, aber ein Wert muss ja im Alltag vorkommen. Der müssen wir uns auch stellen. Wir müssen auch gucken, gerade wenn wir Gemeinde gründen wollen, wie können wir die nächste Generation von Leitern in der Lukas-Gemeinde ausbilden. Das alles bringt mich zu dem Punkt. Noch ein Punkt. Also dieses postmoderne Denken, da gibt es verschiedene Herausforderungen. Eine Herausforderung ist ein materialistisches Denken oder eine Prägung, die sich immer stärker durchsetzt. Ich glaube, das nehmen wir nicht so wahr, aber ein iPhone ist sehr teuer. Das heißt, wenn ein iPhone 500 irgendwas Mark oder Euro kostet, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also ich habe überhaupt nichts gegen iPhone, aber es ist ein interessanter Gedanke dahinter, weil das Ding ja unheimlich viel Geld kostet. Und ich würde sagen, dass wir neu anfangen müssen, Dinge zu durchdenken und zu hinterfragen. Ohne, dass ich sagen will, dass sie schlecht sind. Aber wir müssen sehen, da kommt eine Prägung auf uns zu. Und das eine ist materialistisch, das andere würde ich sagen, dass wir auch doch zum großen Teil geprägt sind. Wie drücke ich das liebevoll aus? Wie wir uns wahrnehmen und uns selbst auch darstellen. Ich merke bei Facebook manchmal, da habe ich auch überhaupt nichts gegen, also ihr lieben Jugendlichen, ich habe nichts dagegen, ich beobachte einfach nur, auf Facebook werden sehr coole, attraktive, wunderbare Bilder dargestellt. Und ich als Jugendpastor fragte nur, okay, hier ist eine Entwicklung, warum kommt diese Entwicklung, wo kommt die her? Also, was ich damit sagen möchte, liebe Geschwister, change ahead. Es kommt Veränderung auf uns zu. Als Gesamtgemeinde, als Jugendarbeit, auch wenn ich mich umhöre bei anderen Jugendpastoren. Nicht alles, was wir früher gemacht haben, funktioniert mehr, manches noch. Und ich glaube, da müssen wir neu hinterfragen, da bin ich gerade dabei. Ich denke auch viele Kollegen. Und heute möchte ich euch eben eine mögliche Antwort auf die Herausforderungen präsentieren. Und wichtig war mir der Beginn, weil wir müssen eine Antwort finden. Also wenn ich Masters Commission, dann müssen wir eine andere Antwort finden, weil die Herausforderungen, Probleme, die stellen sich. Und was wir so empfunden haben, das Bild drückt das gut aus, dass Masters Commission so eine Brücke sein könnte von den Kindern, Preteenies, zu den jungen Erwachsenen hin. Das heißt eine Vorbereitung auch auf das Erwachsenenleben. So, ich gehe jetzt ganz schnell durch für alle, die nicht wissen, dass das nicht neu für uns ist. Und wie gesagt, wir sind 2 Jahre dabei in dem Prozess als Gemeindeleitung. Ich war in Seattle und in Biel. Jugendliche aus der Lukas-Gemeinde haben am MC-Programm teilgenommen. Wir haben Besucher gehabt von MC Schweiz und Lukas-Gemeinde und auch im Mühlheimer Verband. Fiete und Nadja Pus kennen viele, sind jetzt in der Schweiz, um sich dort ausbilden zu lassen. Wir hatten die Klausur vom Leitungskreis in Biel, auch unter anderem, um MC näher kennenzulernen. Und sind im November zu der Entscheidung gekommen, dass wir als Leitungskreis uns freuen würden, wenn wir MC in der Lukas-Gemeinde geboren sehen. Was nicht heißt, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Also würden nicht euch das so präsentieren, ich bin begeistert. Es wäre auch schade, wenn ich nicht begeistert wäre. Aber die Entscheidung müssen wir hier treffen. Und ein Schritt dazu ist heute, euch das als Gemeinde zu präsentieren. Also, ich Vorausschau stimmt nicht mehr ganz. Ich hatte am 3.2. gepredigt über Generationentransfer. Am 11.2. haben wir uns mit den Diensten Hauskreisleitern getroffen. Und Februar stimmt auch nicht mehr, das ist schon veraltet. Ihr bekommt nochmal zugeschickt oder alle Gemeindemitglieder das schriftliche Dokument über Masters Commission, damit alle die Möglichkeit haben, das nachzulesen oder nachzuhören. Und heute sind wir dann am 3.3. Infotreffen nach dem Gottesdienst. Und am 21.3. ist dann die Mitgliederversammlung, wo wir einfach vor allen Dingen Fragen stellen wollen. Da wird keine Entscheidung getroffen. Weil es ist ja klar, heute hört ihr viel, das müsst ihr verarbeiten. Und dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe mich letzte Woche mit einer Person getroffen, bin gerne bereit, mich auch mit, vielleicht nicht mit Einzelnen, aber in kleineren Gruppen mich zu treffen und Fragen zu beantworten, weil ich viele Fragen hatte, als ich das Programm kennengelernt habe. Dann haben wir am 15.6. den Visionstag, ich hoffe, ihr habt euch alle vorgemerkt, wo wir den MC-Prozess weitergehen wollen, vor allen Dingen dafür beten wollen. Und der Wunsch wäre dann, am 16.6. nach dem Gottesdienst eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich das Gerücht gehört, ja, dann fangen wir gleich an. Nein, wenn wir zum Jahr kommen, würden wir im Sommer 2014 anfangen. Also keine Angst, denn dann dauert das noch. Gut, ganz kurz die Anfänge, werde ich nicht viel zu sagen, aber 1990 fing dieses Programm in Seattle an, von einem Pastor, der einfach empfunden hat, dass Gott ihn herausfordert, die nächste Generation fit zu machen für die Herausforderungen, die auf sie zukommen. 2003 haben das die Schweizer übernommen und jetzt können wir sehen, dass weltweit Gemeinden das Programm entwickelt haben. Wir sind also nicht die erste Gemeinde, auch nicht die zweite Gemeinde. Das gibt es weltweit in vielen Gemeinden und ist ein etabliertes Programm. Okay, was ist die Vision? Was steht eigentlich dahinter? Das Erste ist, das habe ich in der Predigt auch gesagt, es geht ein Jahr für Gott. Als Deutsche sind wir gut darin, uns auf die Ausbildung oder auf Studium, also auf Beruf vorzubereiten, mindestens 3, oftmals 5, 6, 7 Jahre. Wir haben Ehevorbereitungskurse, also viele Sachen, wo wir sagen, wir bereiten uns vor auf die Zukunft. Masters Commission sagt, lass uns auch geistlich vorbereiten auf die Herausforderungen, die kommen. Lass uns Dinge durchdenken. Wenn unsere Jugendlichen eine Ausbildung machen oder studieren, werden mit ganz anderen Gedanken konfrontiert, mit einer anderen Weltanschauung. Und ich muss ehrlich sagen, bei Riptide schaffen wir das nicht, in der Tiefe Dinge zu durchdenken, wie ich es gerne würde. Was ich nämlich von Rüdiger neu gelernt habe, zwar nicht neu, aber dass wir in der Jugendarbeit natürlich über praktische Themen reden können, wie Gottes Stimme hören oder Vaterschaft Gottes oder Charaktereigenschaften Gottes. Aber dass wir auch Dinge durchdenken müssen. Also was haben wir überhaupt für eine Weltanschauung? Was haben andere für eine Weltanschauung? Wie ticken die? Wo kommen wir eigentlich her? Um, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die richtig gut auch denken, Antworten zu haben. Es ist gut, wenn wir für Leute beten. Das habe ich Freitag auch gemacht. Mit 2 haben wir eine super Erfahrung gemacht. Gott hat geredet. Übernimmt natürlich die Person berührt. Das ist ab und zu da, ja, das passiert. Aber Gott möchte auch, dass wir richtig gute Antworten geben können. Und deshalb ist so die Vision zu sagen, hey, ich muss mir die Jugendlichen hier angucken, nehmt euch ein Jahr für Gott, um euch innerlich vorzubereiten auf die Herausforderungen, die kommen. Und da ein Jahr Abi, für die Abitur zumindest machen, ja wegfällt und für alle Männer Zivildienst beziehungsweise FSJ ausgesetzt wurde oder Militärdienst, haben wir ja eigentlich keinen großen Zeitverlust. Zumindest alle Männer, also ich habe noch fast 2 Jahre Zivildienst gemacht, das ist zeitlich gesehen nicht dramatisch. Und der Gewinn, glaube ich, ist unwahrscheinlich. Also das ist die Vision, ein Jahr zu sagen, ich gebe ein Jahr Gott. Und ich gebe Gas, mich mit Gott auseinanderzusetzen. Und wer das Programm kennt, ich sage es von Anfang an, das ist nicht für jeden jetzt geeignet. Das ist nicht so das chilligste Programm, sondern wer das mehr kennenlernen wird, das ist relativ herausfordernd. Du musst Bibel lesen, große Stücke der Bibel, du musst Bibelverse auswendig lernen und so weiter und so weiter. Die stehen relativ früh auf, ich glaube um 6 Uhr teilweise. Aber es geht da wirklich zu sagen, ey, ein Jahr für Gott, wo du dich vorbereitest. Dann natürlich geht es um Generationentransfer. In dem Heft wird es auch versöhnte Generationen genannt. Und es geht darum, die christliche Gemeinde als Ausbildungszentrum. Das ist eine der Sachen, mit denen ich gekämpft habe am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so gedacht, als jemand, der lange bei Jugend eine Mission war, ist das nicht eine Art geistliche Inzucht? Also ist es nicht viel besser, wenn wir Leute rausschicken in ein anderes Land, andere Kultur? Und habe mich ja schon seit 2 Jahren damit auseinandergesetzt und denke immer noch, dass es eine gute Option ist, jemanden woanders hinzuschicken. Bin aber genauso begeistert, wenn nicht momentan sogar ein bisschen mehr, dass wir als Gemeinde ein Ausbildungszentrum oder ein Ort sind, wo Leute ausgebildet werden. Warum? In der Predigt habe ich schon gesagt, ich glaube, der biblische Auftrag geht nicht an Missionsgesellschaften, unsere Jugendliche auszubilden. Wenn ich als jemand, der lange bei Jugend eine Mission mit der Frage konfrontiert wurde, welche Existenzbegründung haben Missionsgesellschaften, habe ich interessanterweise geantwortet, ja, wir sind deshalb da, weil die Gemeinde ihren Job nicht macht. Steht ihr das? Das heißt, eigentlich glaube ich, unser Auftrag als Gemeinde ist, Jugendliche zu trainieren. Das wird nicht jede Gemeinde schaffen, von daher bin ich weiter Fan von Missionsgesellschaften und denke, sie sind wichtig und ergänzen uns. Aber wenn wir biblisch zurückgehen, ist da kein Auftrag für Spezialorganisationen, eine Bibelschule zu machen, sondern da geht an die Gemeinde, an den Leib Christi. Von daher glaube ich, ist unser Job, die Generation zu trainieren. Es geht auch darum, Gott in der eigenen Gemeinde zu begegnen. Ich habe immer wieder gemerkt, eine der Herausforderungen ist, wenn ich Leute woanders hinschicke, und das ist egal, ob es eine Jüngerschaftsschule, Bibelschule oder auch Master's Commission in USA ist, sie erleben Gott woanders, in einem anderen Setting und kommen dann zurück in die Lukas-Gemeinde und wir sind anders als die vor Ort. Und das zu transferieren, ist oftmals gar nicht so einfach. Manche haben das gut geschafft, manche haben richtig gekämpft. Und ich glaube, es ist eigentlich eine gute Sache, wenn man lernt, ich kann Gott in einer eigenen Gemeinde begegnen. Also sie sind ja hier die ganze Zeit. Und wenn sie hinterher bleiben, dann ist es auch normal, natürlich begegne ich hier Gott weiter. Und manchmal habe ich so das Empfinden, wenn ich Leute von außerhalb, wenn die zurückkommen, dann muss ich ihnen erstmal sagen, du, Gott ist der gleiche in Seattle oder wo immer du gewesen bist, wie in Berlin. Ja, es ist nicht so, dass du Dinge da erlebt hast, die hier nicht passieren können. Und das ist ein Vorteil, wenn es in einer eigenen Gemeinde stattfindet. Ein Traum von mir ist, dass wir mit Freunden unterwegs, habe ich es genannt, dass nicht nur eine Person das macht, sondern dass zum Beispiel 3 Freunde sagen, wir machen das zusammen. Bisher haben wir immer Leute einzeln irgendwo hingeschickt, die haben Gott erlebt, sind zurückgekommen. Und es war nicht so einfach zu transferieren, und allem deshalb, weil sie gar keinen hatten aus der Gemeinde, der das mit ihnen zusammen gemacht hat. Das heißt, es gibt keine Gemeinschaftserfahrung. Ich erinnere mich an eine Person, da war es ein bisschen krasser, die kam zurück, ging sofort online, überlegte dann im Sommer in die USA zu gehen, die hatte ihre Jüngerschaftsschule in den USA gemacht, weil da hatte sie ihre neuen Freunde. Dann habe ich gesagt, wir haben ein Sommerprojekt als Rittzeit, mach doch damit. Das war für sie erstmal gar nicht so einfach, weil innerlich sie ganz woanders war. Und man muss auch ganz klar sagen, Master's Commission ist nicht für Leute von außerhalb als hauptrangiges Ziel. Also es ist immer eine Mischung anvisiert, Teenies aus der Lukas-Gemeinde und weltweite Teenies. Wir planen ein deutsch-englisches Programm. Aber wenn langfristig nicht, sagen wir von denen, die gerade aus der Schule rauskommen, 2/3 Master's Commission machen, würden wir langfristig überlegen, das Programm einzustellen. Weil es ist kein Programm für die Welt, also wo sozusagen alle kommen. Es mag mal nach jedem Jahrgang ein bisschen variieren, aber das ist das Ziel, dass wir unsere Leute trainieren, dass sie merken, hey, cool, ich kann mit Freunden unterwegs sein. Sie sollen Gemeinden näher kennenlernen, die Vision der Gemeinde, Pastoren, Familien und so weiter. Es ist geplant, wenn das hier ist, dass sie regelmäßig bei den Senioren zum Beispiel sind, um einfach ein Jahr Gott näher kennenzulernen, aber auch Gemeinde näher kennenzulernen. Und dazu gehören eben verschiedene Generationen. Das Ziel ist auch, in der eigenen Stadt zu dienen. Werde ich nachher noch darauf kommen, dass es diakonische Projekte gibt. Und das ist eben cool, dass du hinterher da bist. Und wenn du irgendwo hier in der Nähe in der Schule meinetwegen geholfen hast, bist du nicht weg, sondern du bist hinterher noch da. Also du kannst Kontakte weiter pflegen, wenn du möchtest. Und ich finde cool, Gemeinde als Ausbildungszentrum, dass Jüngerschaft im Rahmen von verschiedenen Generationen stattfinden kann. Häufig habe ich bei Jugend eine Mission erlebt, dass es doch stark junge Leute sind, die zusammen unterwegs sind und in Gemeinde und mit wohnen in der Familie, komme ich später darauf zu sprechen, hast du auf jeden Fall schon mal Kinder meistens. Das muss nicht sein, dass Familien in den Ständen wohnen Kinder haben. Dann gibt's ja Jüngere, mit denen sie Kontakt haben werden, bei Impact, Riptide. Dann natürlich kommen Studenten da rein, dann die Eltern und dann Senioren. Das heißt, den Rahmen finde ich eigentlich total cool. Von der ist meine Skepsis erstmal verflogen, dass ich sage, ich glaube, ein richtig guter Weg ist, Jüngerschaft in der Gemeinde in einem Jahr zu erleben. Und der vierte Punkt von der Vision ist, ist natürlich klar, den Missionsauftrag erfüllen. Auf der einen Seite wirklich zu einem Jünger zu werden. Und natürlich gibt es auch Einsätze, wo es darum geht, wir wollen evangelistisch leben und das Evangelium weitergeben. Das ist so die Vision, die dahinter steht. Wenn wir uns so Inhalte und Ziele anschauen, werden wir sehen, dass ein Vers zentral ist, Markus 12, 28 bis 31, wo Jesus sagt, was ist unser höchste Gebot? Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und aller deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, sollst du den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist so Kernaussage und ich gehe das kurz mit euch durch. Und da kriegt ihr auch jetzt automatisch die Themen mit. Also wenn ihr unten diese Aspekte seht, das sind die Themen, die während des Jahres durchgegangen werden. Es geht darum, Gott zu lieben oder lieben zu lernen mit ganzem Herzen. Die Themen sind beten, den Heiligen Geist hören, geistliche Disziplinen und Jüngerschaft einüben, Christus ähnlicher werden. Gott lieben mit ganzer Seele. Es geht um Versöhnung und Vergebung lernen und sich in Umkehr zu üben, Buße. Emotionale Reife und Charakter entwickeln, sich mit Freundschaft, Ehe und Sexualität auseinandersetzen. Gott lieben mit allen deinen Gedanken, heißt die Bibel tiefer aneignen oder vertieft die Bibel studieren, Gott besser kennenlernen, die Welt besser verstehen. Das ist dieser Punkt Christi, biblische Weltanschauung und in dem, was Paulus sagt, zu gucken, wie können wir unsere Gedanken erneuern. Und natürlich Gott lieben auch mit all der Kraft, die wir haben, Gaben und Kreativität entwickeln. Es geht um Berufung, Verantwortung übernehmen und sich einen gesunden, balancierten Lebensrhythmus anzueignen und treue Verwalterschaft zu üben. Und dann natürlich den Nächsten lieben wie dich selbst. Da geht es um Identität und Zugehörigkeit entdecken, in Gemeinschaft leben und Gastfreundschaft üben, Liebe zur Gemeinde und zum Leib Christi entwickeln, dienen durch praktisches Arbeiten. Die haben das ein bisschen in der Schweiz als Modell, was ich ganz interessant fand. Ihr seht hier sozusagen das Jahr aufgeteilt in so einem Kreis. Passt nicht genau, weil das halt die Schweizer Gemeinde ist. Aber ihr seht, erstens Sammlung, zweitens Zurüstung, drittens Sendung. Ich finde die Schweizer Begriffe für uns manchmal nicht 100% passend, aber die haben viel vorgearbeitet. Ich habe auch nicht alles selbst geschrieben, was ihr im Papier sehen werdet. Das erkennt ihr schon am Schreibstil, was meins ist und was aus der Schweiz kommt. Also Sammlung bedeutet, es geht erstmal um mich persönlich. Veränderung fängt ja bei mir an. Und das sind die ersten Monate, ihr seht in der Mitte, fängt im September an, Oktober, November, Dezember, Januar und dann kommt der zweite Schritt, Zurüstung, das Leben in der Gemeinschaft. Das heißt, es gibt mich selbst, aber dann gibt es eine Gemeinschaft um mich herum. Und wie können wir christliche Gemeinschaft leben als Jugendliche untereinander? Und dann kommt drittens der letzte Punkt, das ist die Sendung, die Einsätze, wo es darum geht, hey, rauszugehen oder auch was meine Berufung und wie bin ich gesandt in die Welt hinein. Und in dem werden sozusagen Gemeindeprogramme reingebaut. Das sind so verschiedene Sachen, Gemeindelager, Summertour, unsere Wochenenden. Und das würden wir für unsere Gemeinde dementsprechend auch zusammenbauen. Als Übersicht seht ihr mal so verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten. Was lernt man? Praktisch Umgang mit Finanzen. Das ist so zusammengebaut, dass wenn du die Gebühr zahlst, das Taschengeld inklusive ist. Und dann musst du jeden Monat ein Budget machen und das Budget wird hinterher angeguckt und du musst sozusagen Kassenbuch machen. Weil, wieder Frage an euch und die Eltern zum Beispiel, macht ihr das alle? Also, nee, ich meine nicht euch, ich meinte die Eltern, ob die ihren Kindern beibringen, wie ich ein Budget mache, dass meinetwegen 17-jähriger Teenie 20 Euro Taschengeld oder 30, keine Ahnung, und dann macht er mal sein Budget, dann schreibt er mal einen Monat auf, was gebe ich eigentlich aus, und das wird dann mit dem Mentor durchgegangen, um einfach mal zu lernen, wie gehe ich denn mit Dingen um. Ich glaube, was uns als christlichen Familien, auch unserer Familie schwerfällt, ist, man hat Dinge im Kopf, aber nicht die Zeit, es wirklich in der Tiefe zu vermitteln. Also ihr macht alle Budgets, ne? Aber ob ihr das euren Kids vermittelt, wie man das macht, das ist eine ganz andere Frage. Man geht einfach davon aus, die Kinder machen das, was ich mache. Das ist manchmal der Fall, öfters nicht. Zeitmanagement, die müssen genauso einen Wochenplan erstellen für jede Woche. Diese Woche wird der Mentor durchgesprochen, wie hat es geklappt. Tägliche Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit. Es ist ein bisschen wieder vielleicht auch zurück zur Old School, muss man sagen. In der heutigen Zeit ist ja, wenn du unpünktlich kommst, so what, kommst dann unpünktlich, ist ja nicht so schlimm. Da wird wirklich Wert drauf gelegt, wenn du zu spät kommst, gibt es eine Konsequenz. Wenn du später mal zur Arbeit gehst, musst du auch pünktlich kommen. Ne? Das ist für manche erstmal, geht ja gar nicht, aber das ist durchaus wichtig. Wir wollen, dass sie lernen zu dienen. Es gibt dann auch so praktische Fähigkeiten, wo Eltern und Väter reinkommen, kochen, bügeln, Autowartung, Sport. Und sie sollen für ihr Leben ein Mission Statement schreiben. Wo will ich eigentlich hin? Akademisch gesehen ist es ja auch eine Vorbereitung auf Ausbildung oder Studium. Also es gibt einige Bibelverse auswendig zu lernen, durch die Bibel zu lesen. Persönliches Bibelstudium. Da müssen sie selbst Dinge aufbereiten und vermitteln. Es gibt Klassendiskussionen zu führen und Seminararbeiten zu schreiben. Und zwischenmenschlich geht es natürlich um Konflikt und Lösung, Bewältigung, kommunikative Fähigkeiten, Disk-Test wird gemacht, die Frage nach Menschenfurcht angeguckt. Und auf den Einsätzen wird darauf geachtet, auch dass verschiedene Konfessionen und Kulturen auch besucht werden. Und es geht darum auch, wie kann ich Zeugnis auf öffentlichen Plätzen und in der Gemeinde geben. Wenn ihr euch einen Tag bei MC anguckt, habe ich mal ganz kurz nur die Basics, die starten mit einer Morgenandacht. Dann gibt es Klassenzeit, das kann Unterricht sein, Referenten, Buchbearbeitung, Diskussion, Austausch, Mentoring-Gespräche, natürlich auch eine Mittagspause. Nachmittags gibt es Sozialpraktikum oder was Kreatives oder gute Nachricht für alle, die nicht so gerne putzen. In der Zeit, wo sie nicht auf Einsatz sind, würden die unsere Gemeinde putzen. Was nicht die größte Motivation sein sollte für Masters Commission. Nicht, dass sie die Hand heben, denke ich, muss nicht putzen, das ist gut. Und am Abend ist Selbststudium angesagt oder Freizeit oder wenn die Jugendgruppe trifft, nehmen sie daran teil oder aber sind in den Familien. So, das ist so erstmal grundlegend und ich merke, zeitlich komme ich nicht ganz hin, aber ich probiere mein Bestes zu geben. Wenn ihr gehen müsst, dann geht einfach raus. MC in Berlin ist jetzt eine ganz andere Kiste. Das eine ist, man kann begeistert sein über das Programm. Wenn man das runterholt auf Berlin, müssen wir das wirklich? Kostet Zeit, kostet Geld, ist Anstrengung. Und dann haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Und ich probiere jetzt zügig durchzugehen. Genau. Denkt einfach mit und lest es sonst hinterher nach. Was spricht dafür, MC in Berlin zu starten? Die Frage mussten wir uns ja als Leiterschaft stellen. Wir können nicht nur was machen, weil wir begeistert sind. Das ist ja kein Fundament, auf dem wir stehen können. Also wir empfinden ein Reden Gottes, ein roter Faden wird sichtbar. Die Vision der Lukas-Gemeinde ist relativ identisch mit Masters Commission, Generationentransfer und Jüngerschaft. Wenn wir uns die Profile der Pastoren anschauen, merken wir, alle drei haben das auf dem Herzen, sind irgendwie vorbereitet worden. Ich bei Jugend an der Mission, Rüdiger war ja lange bei Labrie mit seiner Frau und Hans-Peter ist sowieso unser großer Reich Gottes Visionär. Und es scheint irgendwie echt zu passen. Wir haben Netzwerke in Berlin und Deutschland und teilweise Europa. Das müssen wir nicht bauen, das ist einfach da. Also Gastredner ist kein Problem. Ich würde persönlich sagen, Studenten sind langfristig auch kein Problem, weil wir einfach ein gutes Netzwerk haben. Was spricht weiterhin für MC in Berlin? Dass wir wirklich Jugendliche in die Lukas-Gemeinde tief integrieren können. Ich habe neulich eine Predigt gehört über erfolgreiche Jugendarbeit. Gab es in den USA eine große Umfrage und die haben gesagt, da ist die Jugendarbeit langfristig erfolgreich, wo Jugendliche in die Gemeinde integriert werden. Was ein großes Problem in den USA, auch in Deutschland, ist, dass Jugendliche als junge Erwachsene wegdriften oder, falls sie woanders studieren, eine Ausbildung machen, nicht wirklich in der Gemeinde andocken, sich eine Auszeit nehmen. Und das hilft wirklich, egal ob die hier bleiben oder woanders hingehen würden. Ich glaube, nach einem Jahr bist du gut ausgerichtet und weißt hoffentlich, was du willst. Es wird uns helfen, die Vision der Lukas-Gemeinde zu vermitteln. Darüber habe ich gepredigt. Es geht um diesen Staffelstab weiterzugeben an die nächste Generation. Und das Tolle ist, wenn es hier stattfindet, erlebt die Gemeinde natürlich MC. Ist nett, wenn wir alle wegschicken. Also dieses Jahr gehen auch wieder welche eher zur Jugend an der Mission, zu Jüngerschaftsschulen. Da habe ich nicht viel von und ihr auch nicht. Ihr werdet wahrscheinlich nicht mal ein Zeugnis von denen hören. Das Tolle ist, wenn es in der eigenen Gemeinde passiert, wird es einen Start geben. Ihr werdet sie selbst sehen. Ihr werdet Berichte hören von dem, was tut Gott. Und es gibt auch einen Abschluss. Und das ist richtig cool. Wir können davon auch profitieren. Die Senioren profitieren, wenn sie vorbeikommen. Wir profitieren, wenn die putzen. Also investieren auch, da komme ich später zu. Aber man profitiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich persönlich bin begeistert, wenn wir das haben würden, hat man gute Vorbilder. Die wohnen ja in Familien. Hast du 3 Kinder an einen MCler, also wenn es gut läuft, dann ist er einfach ein richtig gutes Vorbild. Was in vielen Familien sich durchgesetzt hat, mit kleineren Kindern scheinbar, dass sie sich entscheiden, Jahr für Jahr jemanden aufzunehmen. Warum? Weil du dann ein richtig cooles Vorbild hast. Du kannst ja als Elternteil viel irgendwie erzählen. Aber wenn ein Teenie reinkommt, der 18, 19, 20 ist, und der ist einfach cool und der sagt Sachen, die die Eltern schon seit Jahren sagen, dann ist es eine ganz andere Ebene. Und es begeistert mich. Und natürlich kann MC auch den Stadtteilen Gemeindegründungen dienen, also soziale, diakonische Einsätze müssten nicht nur bei uns oder im Kiez, könnten auch in Marzahn stattfinden. Dann gehen halt 2 nach Marzahn, einmal in der Woche, machen da, keine Ahnung, unterstützen einen Kinderclub oder irgendwas und dann sind die halt 1,5 Stunden unterwegs, machen 2 Stunden im Kinderclub, 1,5 Stunden da wieder zurück. Kann man nicht leisten, aber das wäre dann für die ein Projekt. Natürlich ist der Wunsch, dass dann in der Gemeinde die nächste Generation von Männern und Frauen Gottes freigesetzt werden. Also gehen wir weiter, Auswirkungen auf die Gemeinde. Und das ist ja eine gute Frage, die immer wieder gestellt wurde. Da gibt es erstmal unsere lieben Kollegen von mir, Hans-Peter Pache. Habe ich in der Schweiz mich informiert, die gehen davon aus, der Hauptpastor investiert nur 1 Woche im Jahr. Das ist nicht, dass der dauernd jetzt da unterwegs ist. Und auch unser zweiter Pastor Rüdiger Suhmann wird wesentlich weniger machen, wobei ich glaube, dass er mehr als 1 Woche ist, wenn ich da spontan drüber nachdenke. Aber es wird nicht so sein, dass er jetzt da monatelang bei MC rumhängt. Die herausfordernde Person bin ich. Und da habe ich viele Fragen, Ängste, Befürchtungen gehört, die ich vollkommen nachvollziehen kann. Einige Antworten habe, einige nicht. Im ersten Jahr würde ich 20 Stunden die Woche investieren, um das kennenzulernen, weil ich habe zwar bei Jugend an der Mission eine Jüngerschaftsschule gemacht und auch mitgearbeitet, aber dieses Programm kenne ich nicht in der Tiefe. Und danach sind es irgendwie 10 bis 15 Stunden die Woche. Und die Frage, die absolut gut und legitim ist, wie soll das denn funktionieren, werden wir weiter auch eine gute Kinder- und Jugendarbeit haben? Und meine Antwort ist ganz klar, natürlich. Also gerade im ersten Jahr heißt es ja auch Prioritäten setzen. Ich würde überkonfessionelle und Verbandsarbeit runterfahren. Ich bin schon dabei, Strukturen zu überprüfen und zu verändern. Die Frage, wo bin ich wirklich notwendig? Wir würden MC und Kinder- und Jugenddienste verknüpfen, dass wir voneinander profitieren. Dann unterstützen auch MCler in ihrer praktischen Arbeitszeit in der Schweiz das Gemeindebüro. Also ich auch Leute habe, die mir dann helfen für praktische Sachen. Jetzt gibt's ja alles Mögliche, was ich mache. Und das gebe ich dann jungen Leuten, sage, bereite das bitte vor, koch das oder mach das. Die dürfen dann sozusagen dienen lernen in meinem Arbeitsbereich. Ich habe mit den jungen Leuten gesprochen. Ich denke, die ganze Gemeinde muss MC tragen. Aber primär gucke ich rüber zu dieser Fraktion. Und auch hier oben, ich glaube, eigentlich müssen wir gemeinsam MC tragen, indem ich auch unterstützt werde im Kinder- und Jugendbereich durch meine tollen Jugendlichen. Aber die Wahrheit ist, sie müssen mehr Verantwortung übernehmen. Es wird nicht alles so weitergehen wie bisher. Langfristig soll MC auch Geld regenerieren, wenn genug Studenten da sind. Das ist zum Beispiel auch ein Minijob im Kinder- und Jugendbereich. finanziert werden kann, um mich zu entlasten, natürlich die Arbeit nicht nur gleich zu halten, sondern weiterzuentwickeln. Und dann hat ja jeder von uns Pastoren ein persönliches Ehrenamt, also wie ihr auch. Ich arbeite 40 Stunden, dann gibt es plus Ehrenamt. Und ich würde halt mein Ehrenamt in dieses Projekt am Anfang zum großen Teil investieren. Das heißt, die Gemeinde wird nicht 20 Stunden finanzieren, weil er zahlt mich ja nur 40 Stunden. Also müsst ihr auch nur den Anteil dann finanzieren an den Stunden, die ich während meiner offiziellen Arbeitszeit investiere. Gut, also, haltet einmal durch. Das sind die Auswirkungen der angestellten Mitarbeiter. Ich denke, die Auswirkung langfristig ist wunderbar, wenn wir jedes Jahr 5 aus der eigenen Jugendgruppe das mitmachen würden. Vielleicht mal mehr, mal weniger. Nach 10 Jahren hast du 50 tolle Leute, die wirklich Gemeinde kennen. Nicht alle werden in Berlin bleiben, 20 gehen weg. Trotzdem hast du 30, wo ich sagen würde, die sind richtig gut für Leiterschaft vorbereitet. Also in den USA zum Beispiel gibt es eine Gemeindegründung von der Gemeinde, die hauptsächlich von Ex-MC-Lern getragen wird. Die haben irgendwie die Vision mitbekommen, die eine Gemeinschaft gehabt und sagen, wir gründen eine Gemeinde. Und solche Entwicklungen würde ich mir auch wünschen. Es wird uns helfen, Generationentransfer praktisch zu leben, hatte ich schon angedeutet. Es wird Auswirkungen im Haus, wurde ich mir gefragt, was bedeutet das? Da gibt es 2 Modelle. Es gibt das Modell, gar keine Veränderungen. Dann würden wir im Wintergarten oben Büro einbauen und die würden in der Arena einfach alles immer auf- und abbauen täglich. Klapptische, Stühle, das kann man für ein Jahr locker machen. Das heißt, das ist die ganz einfache Variante, wofür ich mich stark mache, egal ob wir MC machen oder nicht. Das ist jetzt abgekoppelt, eine kleine Info, worüber ich schon mal über nachdenken konnte. Wir würden gerne Rüdiger rausschmeißen, das ist aber mit ihm abgesprochen, aus seinem Büro, weil das eines der größten Büros ist und er doch häufig eigentlich allein in seinem Büro sitzt oder zu zweit als Seelsorgeverantwortlicher. Das heißt, wir würden gerne da ein Teenager-Jugendcafé einrichten und dann den Durchbruch wieder machen zur Arena. Da ist ja ein Durchbruch und ein weiterer Durchbruch in Wintergarten. Da waren überall schon Türen. Das ist jetzt bautechnisch nicht ein Riesending. Das heißt, dass da eine Ebene ist, so Kinder- und Jugendbereich, und würden dann neben meinem Büro an der Ecke noch ein Zimmer, was irgendwie ein bisschen da brach liegt, das würden wir teilen, was früher auch schon mal der Fall war. Und dann wären da 2 Büros für mich in Rüdiger zum Beispiel. Und dann könnte MC in mein Büro einziehen. Selbst wenn wir MC nicht machen, würde ich diesen Vorschlag dann nächstes Jahr einbringen. Weil Riptide wie Impuls wünschen sich einen Ort, den sie nicht verändern müssen. Und das wäre eben das Café, was hergestellt wird. Und das ist sozusagen ein Raum, wo man sich entspannt treffen kann. Und dann wäre die Arena mehr so ein Gemeinschaftsraum für Gottesdienste und Ähnliches. Also, das wäre der Wunsch. Aber wir können auch relativ einfach starten. Ich muss ehrlich sagen, Auswirkung auf die Gemeinde ist, wir können limitierte andere Projekte in den nächsten Jahren umsetzen. Wir haben als Gemeindeleitung immer wieder den Fehler gemacht, dass wir mehrere große Projekte gleichzeitig angestoßen haben. Und die Konsequenz war, dass wir keins von den Zielen richtig gut erreicht haben. Deshalb habt ihr in den letzten 1-2 Jahren noch relativ wenig jetzt erstmal gehört von uns an großen Projekten, weil wir Zeit nehmen mussten zu evaluieren und zu gucken, was wollen wir anschieben und wie können wir es umsetzen. Aber das ist definitiv eine Auswirkung, die kann für einen Vor- oder Nachteil sein, je nachdem, was er auf dem Herzen hat, aber muss man angucken. Ganz praktisch würde es bedeuten, dass wir einen neuen Verein gründen, aus verschiedenen steuerrechtlichen und praktischen Fragen haben Christian und Carsten uns empfohlen, einen neuen Verein zu gründen. Und das muss alles noch durchdacht werden, wenn wir das machen, wie das irgendwie dann mit Gemeinde überlappt. Aber es scheint einfacher und besser zu sein, einen neuen Verein zu gründen. Und in dem, ich würde ja MC gar nicht leiten, würden Fiete und Nadja Pus als Leiter von MC Berlin angestellt. Was uns schon zur nächsten Frage bringt, wo viele sich fragen, wie finanziert sich denn dieses Ding? Und da gibt es eine langfristige, eine kurzfristige Version. Also die langfristige ist, es finanziert sich durch Teilnehmergebühren und Fundraising. Die Teenies müssen für ein knappes Jahr 7.500 € zahlen. Das ist alles inklusive. Hört sich viel an, wenn es das einen Monat runterbricht, ist nicht mehr so viel. Das Finanzierungsmodell ist, 1/3 soll der Jugendliche selbst zusammensparen, 1/3 sollen die Eltern zahlen und 1/3 beten wir und gucken, wie es reinkommt. Verglichen mit Jüngerschaftsschulen ist das relativ günstig. Ich habe mal verschiedene Bibelschulen hochgerechnet. Das hört sich viel an, wenn man es aber auf einen Monat runterrechnet, sind wir im Schnitt ein bisschen günstiger. Und neben dem wollen wir fundraisen. Wir haben Kontakt hier in Berlin zu einem Gemeindemitglied, die im Messebereich tätig ist. Und wir haben, Christian und ich, mit der Person gesprochen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel 3 Wochen im Jahr dann dienen als Hostess oder Host heißt das, habe ich nachgelesen. Meinetwegen im Berliner Messezentrum. Das heißt, die ganze Truppe steht dann bei einer Messe und kennt ihr ja alles, gibt die Flyer, macht die Türen auf oder bereitet irgendwas vor. Kurzfristig ist es nicht möglich, dass wir das finanzieren. Wir beten für eine Startfinanzierung von 50.000 Euro. Das Coole ist, 25.000 Euro sind schon drin. Eine Person hat 25.000 Euro gespendet. Aber wir würden erst starten, wenn wir 50.000 haben. Außerdem brauchen wir Spenden von Christen und auch anderen Gemeinden. Fito und Nadja Pus sind jetzt ja nicht von uns finanziert in der Schweiz. Sie haben ja einen persönlichen Spendekreis. Und meine Hoffnung wäre, dass die ein paar von denen noch weiter uns finanzieren. Wir sind mit im Verband, mit Gemeinden im Gespräch. Würden auch hoffen, beten, dass da Gemeinden das unterstützen. Natürlich, auch wenn wir weniger Studenten am Anfang haben, gibt es trotzdem Teilnehmergebühren. Und Fundraising werden wir natürlich auch, wenn wir weniger haben. So, jetzt muss ich gucken, was die nächste Folie ist. Also ich bin fast fertig. Kurz zu den Finanzen, dass ihr mal wisst. Bei 6 Studenten machen wir ungefähr Minus von 10.000 Euro. Bei 8 Studenten würden wir plus minus null hinkommen. Und wenn wir irgendwie 10 Studenten hätten, dann könnten wir wahrscheinlich einen Minijob irgendwie mitfinanzieren im Kinder- und Jugendbereich. Also ist das langfristig durchaus finanzierbar. Empfohlen wurde uns nicht, gleich mit einer Riesenschule anzufangen, selbst wenn wir Leute hätten, sondern fangt mal klein an und probiert erstmal Qualität zu haben. Von daher müssen wir das nochmal gucken. Also wir wollen jetzt nicht 2 Studenten haben, aber jetzt auch nicht 20 Studenten. Und dann müssen wir einfach beten, hängt ja auch von den Mitarbeitern ab, die man hat. Genau, es wurde auch gefragt, warum ist das Ding so teuer, weil, kommen wir gleich zu, die Gastfamilien kriegen kein Geld. Es ist deshalb so teuer, weil man ein vollzeitiges Ehepaar bezahlen muss. Die kriegen ganz normal ein Pastorengehalt wie wir. Und wer sich ein bisschen in Finanzen auskennt, weiß, Arbeitgeber, Arbeitnehmeranteil. Also wir zahlen halt die volle Summe dann. Und die Praktikanten kriegen Taschengeld, das sie nicht einen eigenen Freundeskreis irgendwie brauchen. Denn neben einem vollzeitigen Ehepaar brauchst du, die nennen das Interns, eine Art Praktikanten, die 1 Jahr mitarbeiten oder 2 Jahre mitarbeiten, um das zu vertiefen, was sie schon gelernt haben. Gut, fast am Ende. Ihr hört hervorragend zu. Ihr kriegt ein absolutes Lob von mir. Gastfamilien. Ein grundlegender Baustein von MC sind die Gastfamilien. Und ich wurde immer wieder gefragt, wird das in Berlin funktionieren? Ich weiß es nicht. Ist ja klar. Ich habe verschiedene Familien angefragt und das theoretische grüne Licht von mehreren Familien, die sagen, wenn sich jetzt nichts Großes verändert in der Familie, das kann man ja 1,5 Jahre nicht voraussehen, gibt es, ich glaube, 7 Familien waren, die sagen, ja, wir können uns vorstellen, jemanden aufzunehmen bei uns in der Familie. So, das muss ich natürlich, wenn wir Ja sagen würden, dann nochmal abfragen. Und ich habe auch nicht alle abgefragt. Aber das zeigt mir, ist erstmal eine grundlegende Offenheit da. Die Frage dann, die als nächstes kommt, ja, Klaus, aber wie ist das, wenn du 10 Jahre nacheinander eine Familie hast, eine Familienstudenten hat? Muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nur von denen berichten, die es machen, dass es scheinbar funktioniert. Aber es gibt auch Masters Commission Gruppen, die es nicht schaffen, die dann doch auf eine WG zurückkommen, dass ein Mitarbeiter-Ehepaar in einer WG mit Jugendlichen wohnt. Würde ich nicht präferieren persönlich. Ich finde den Gedanken mit Familie eigentlich sehr wertvoll. Aber gut, ich meine, wenn man wirklich das starten würde, nach 5 Jahren merkt, das ist einfach nur ein Durchdrücken, irgendwie Familien zu finden, dann müsste man auch da gucken. Wäre für mich aber kein K.O.-Kriterium zu sagen, ja, dann machen wir es gar nicht. Also, die MC-Studenten sind in Gastfamilien untergebracht. Und auch Gemeindekinder wohnen in Gastfamilien. Also auch meine Tochter würde umziehen und in eine andere Familie einziehen. Weil wir wollen ja auch schon herausfordern und es soll ja nicht eben keine Inzucht sein, sondern eine gute Familienerfahrung. Und ich als Vater habe da auch keine Angst, weil mir bewusst ist, als Schröder Familie haben wir Stärken und Schwächen. Ich glaube, wir haben richtig gute Punkte, wo wir sagen, wir sind richtig gut als Familie, aber wir haben auch Punkte, wo wir sagen, ja, wäre vielleicht nicht so super gut so, ne? Das heißt, für ein Jahr lernt ein Teenie oder Jugendlicher eine andere Familie kennen und damit auch eine andere Familienkultur. Und wenn die Familie aus gar keiner christlichen Familie kommt oder aus einer christlichen Familie, die vielleicht gar nicht so gut funktioniert, muss ich euch auch leider sagen, nicht alle Familien bei uns funktionieren jetzt immer grandios. Kann es einfach auch gut sein, in einer Familie zu sein, wo die wirklich Probleme lösen können. Von daher denke ich, das kann richtig gut werden, aber verstehe alle Teenies, ich habe es ja nicht hier gemacht, die sagen, na Klaus, das ist total peinlich, ne? Wenn meine Tochter zieht, keine Ahnung, es war Daubs ein, das ist ja erstmal komisch irgendwie, ne? Ziehst du von Wilmers auf nach Steglitz, fahrradtechnisch sind das 15 Minuten, ne? Also, wenn ihr hinterher sagt, Klaus, ich verstehe das alles nicht, das ist sehr komisch, ich habe 2 Jahre gebraucht, das zu prozessieren. Von daher, ich habe total Verständnis. Okay, Gastfamilien sollen die Jugendlichen erden, dass sie eben nicht auf dem Heiligen Berg sind und eine richtig gute Zeit haben, aber hinterher Probleme beim Runterkommen haben. Sie sollen die Möglichkeit bieten, das Gelernte mit der Gastfamilie zu besprechen. Also die Gasteltern müssen nicht alle Bücher lesen oder so, aber es ist schon ein klarer Wunsch von Master's Commission, dass die darüber reden. Also man soll lernen, über seine Sachen zu reden. Es gibt auch Jugendliche, weiß ich, die reden zu Hause gar nicht über manche Sachen. Die freuen sich in der Familie, aber erzählen nichts. Und man soll lernen, das, was man erlebt hat, weiterzugeben. Wie passiert das denn praktisch? Es gibt ein Feedback. Also es gibt ein ausgearbeitetes Modell, wie das funktioniert. Einmal im Monat, glaube ich, gibt es so ein kleines Formular. Oder ist das wöchentlich? Müssen wir die MC-Leute mal helfen? 2x die Woche? Also 1x die Woche gibt es so ein kleines Formular, das ich, wenn ich jetzt jemanden haben würde, ausfüllen würde, tak, 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 zum Aufgeräumen, überhaupt nicht. Pünktlich, super. Interaktion mit den anderen Kindern, okay. Und das geht dann an den Mentor und der Mentor kommt ins Gespräch mit dem Jugendlichen. Warum ist das so? Relativ einfach, immer wenn ich Jugendliche mentor, die ich gar nicht in der Jugendarbeit habe, ist das gar nicht so einfach. Also ich bin ja 100% angewiesen auf den Jugendlichen, dass er mir ehrlich Feedback gibt. Das heißt, er muss gelernt haben zu reflektieren. Das ist manchmal, können die das gut, manchmal nicht so gut. Und deshalb gibt es so ein Feedback-Kultur. Genau, hatte ich schon gesagt, die Gastfamilie bietet die Möglichkeit, eine neue Familie zu erleben. Und Gastfamilien werden nicht bezahlt, aber die Studenten unterstützen die Familie durch praktische Hilfe. Das soll aber nicht aufgerechnet werden, also pass auf, du hast viel gegessen, das heißt jetzt, das ist ungefähr 150 Euro, in Berlin ist 8 Euro so Stundenlohn hochgerechnet, da müsste die Person doch schon so 15 Stunden die Woche bügeln und was mag ich noch nicht gerne? Fenster putzen, kochen bin ich ja ganz gut, das muss die Person nicht machen. Also es gibt schon Zeit, wo die Person praktisch zu Hause unterstützt und hilft. Und Babysitting ist ja alleine ein super Ding. Normal habe ich gehört, hat Jordi zum Beispiel in den USA einmal die Woche abends Baby gesittet und dann hat die Familie automatisch einen Babysitter. Und kann dann jeden Mittwoch oder keine Ahnung babysitten. Genau, und jetzt bin ich so im Schluss, nicht schon, aber ist ja auch ein Jahr, was ich vorstellen soll. Und jetzt müsst ihr selbst sagen, es haben jetzt 2 Punkte, ich würde theoretisch gerne 2 interviewen, die das gemacht haben. Wenn euch das zu viel ist, dann machen wir jetzt den Break und dann gibt es hinterher noch Zeit, Fragen zu stellen. Habt ihr Interesse, jetzt kurz 2 zu hören, wie das für die war? Dann kommt doch mal nach vorne, Adrian und Jordi. Und wenn ihr gehen müsst, geht einfach. Also ich bin überhaupt nicht persönlich irgendwie jetzt betroffen, wenn 10, 20 rausgehen. Genau, wir haben als Gemeinde 3, die momentan in Seattle und der Schweiz sind. Und wir haben 5, die MC in Seattle und der Schweiz gemacht haben. Adrian kennt vielleicht noch nicht jeder. Der kommt ursprünglich aus Mülheim, studiert in Berlin, hat auch in Seattle mit Jordi zusammen, glaube ich sogar, ne? Und Adi noch an einem Jahrgang teilgenommen. Und ich würde eigentlich einfach mal die Frage stellen, wie war das für euch? Nicht, dass ihr alles wiederholt, was ich gesagt habe, aber was war das Besondere? Was hat euch bewegt in dem Jahr? Was hat Gott irgendwie getan? Wer möchte anfangen von euch beiden?
Ja, ein Jahr jetzt zusammen zu fassen in zwei Minuten. Was der Herr in meinem Herzen getan hat, ist, ich habe unglaublich eine Offenbarung gekriegt von Gott als dem Vater. Ich hatte, glaube ich, dadurch, wie ich aufgewachsen bin, nicht die einfachsten Erfahrungen gehabt vom Vater, der schon da war, aber emotional sich sehr auf Distanz gehalten hat. Und ich glaube, ich habe wirklich eine Offenbarung gekriegt, was heißt es, Gott ein liebender Vater ist und was seine Vaterliebe für mich als Mann heißt und auch darin wirklich meine Identität zu finden, dass ich ein Sohn Gottes bin und was es heißt, das auszuleben und nicht nur, dass es was ich weiß in meinem Kopf, sondern wie ziehe ich diese Wahrheit von meinem Kopf in mein Herz hier runter. Und das ist für mich irgendwie ganz lebendig geworden.
Für mich war was ganz Wichtiges, nochmal neu zu lernen, was heißt es für mich, Gott zu vertrauen. Wir kamen gerade auch irgendwie aus einer schweren Familiensituation, meine Tante war gestorben, meine Cousine ging es nicht gut. Da hat man irgendwie mit vielen Sachen gekämpft und in dem Jahr irgendwie habe ich ganz, ganz viel erlebt. Ich glaube, da habe ich das erste Mal durch das Jahr Heilung erlebt, auch durch irgendwie Enttäuschungen oder Verletzungen oder einfach diese Frage, warum Gott? Und zu lernen, irgendwie zu sagen, so, ich habe die Antwort nicht, aber ich habe seinen Frieden bekommen über die Situation. Dann natürlich auch persönliche Sachen. Man ist 19, man hat irgendwie 19 Jahre hinter sich und da sind viele Sachen gut gelaufen, aber man kommt ja irgendwie auch viel ins Zweifeln, man wird seine Fragen irgendwie los und kann irgendwie Sachen wieder überarbeiten. In meinem Herzen ist auch viel, viel Heilung passiert. Und was ich auch irgendwie total toll finde, ist einfach ein Jahr, wo du hast davor schon viel gelernt. Also ich meine, ich bin hier sozusagen aufgewachsen in der Gemeinde und man kriegt unglaublich viel. Und ich finde, das ist so, jemand hat mal das Bild gegeben wie so ein riesiger Ballon sozusagen auf deinem Kopf, das alles Wissen, was du hast. Und in dem Jahr hast du einfach Zeit, das ist wie ein Filter, der dir gegeben wird, der langsam alles ins Herz sickern lässt. Und du hast dieses Jahr Zeit, die Sachen und die Wahrheiten, die du eigentlich weißt im Kopf, wirklich zu lernen und zu sagen, okay, will ich das annehmen und wie sieht es dann aus und welche Auswirkungen hat das? Und dafür einfach die Zeit zu haben und Leute zu haben, die da sind, die mit dir reflektieren, wo du ehrlich deine Fragen stellen kannst, die dich konfrontieren, auch mit deinen Schwächen und was sind deine Herausforderungen und wie kann ich dir helfen, da rauszukommen. Ich fand es einfach unglaublich, diese Menschen, die da sind und die sind für mich dieses Jahr da und die haben immer eine offene Tür und ich gehe hin und die helfen mir einfach auf meinem Weg. Das war für mich besonders.
Genau, also was ich nicht gesagt habe, im ersten haben wir Medienfasten. Das heißt, Filme sind mal gestrichen ein halbes Jahr. Ich glaube, man kann mit der Gastfamilie irgendwie einen Film mit unter 12 Erlaubnis sehen, habe ich nachgelesen. Internet ist limitiert, auch eine bestimmte Zeit. Ich glaube, Handy ist das Gleiche. Das heißt, es diese sich ziemlich mal zurück, um Zeit mit Gott zu haben. Eltern, sagt dann noch, wie war das für euch mit Gastfamilien? Das ist ja ein ganz neues Konzept. Also ich komme ja für die Mission, da gab es das gar nicht. Da habe ich halt auch cool 3 Bankbetten, also so, so 3 Etagen Betten und dann irgendwie 10 Leute in einem Zimmer. War auch gut, aber war jetzt keine Familie. Wie war das für euch in einer Familie?
Also ich bin die Jüngste von 4 und meine Geschwister sind 8, 9 und 10 Jahre älter. Und ich habe immer mich beschrieben, wie ich habe ein bisschen 2 Familien, das ist diese eine Familie mit all meinen Geschwistern und doch irgendwie auch Einzelkind, weil die alle relativ früh raus sind. Und jetzt kam ich in die USA und ich hatte 4 kleine Brüder im Alter von 6, 4, 2 und 2 Monaten. Und das war eine ganz andere Erfahrung. Und die habe ich immer total genossen, das erste Mal auch irgendwie ältere Schwester zu sein, ist auch was total Schönes, morgens irgendwie Jungs, die auf dein Bett springen und kämpfen wollen oder weiß ich nicht was, also das ist irgendwie total cool gewesen, habe ich auch total genossen, war auch ganz anders irgendwie jüngere Eltern zu haben, irgendwie meine Gastmama war im Alter meiner Geschwister und mein Gastvater da ein bisschen älter, aber es ist irgendwie eine total tolle Zeit, weil man... Also man vergleicht eigentlich nicht, so würde ich es nicht sagen, sondern es ist eher, man lernt irgendwie neue Sachen kennen. Du hast die neue Familie kennengelernt und neue Rituale oder Traditionen oder Sachen gesehen, die ich sage, oh, das will ich auch übernehmen. Und gleichzeitig entwickelt man auch voll die Dankbarkeit für seine eigenen Eltern und das, was einem mitgegeben wurde und wie man halt selbst auch irgendwie erzogen wurde.
Ja, bei mir war es so, meine Gastfamilie hat genau auf mich als Person gepasst. So, ich bin aufgewachsen, ich habe 3 Brüder, keine Schwester und auch meine Großeltern sind früh verstorben und ich komme in eine Familie rein mit 2 kleinen Kindern, kleine Eine kleine Schwester hatte ich dann, die war, als ich war 2 Jahre in der gleichen Familie, die war 3 und dann mein kleiner Bruder war 5 und ich habe mit Großeltern unter einem Haus, die waren auch, also die Großeltern von der Familie haben auch in dem Haus gewohnt. So, das heißt, für mich war ein Riesensegen, mal zu sehen, wie es ist, einfach Großeltern zu haben, so. Weil das hat, ich kannte das einfach nicht, ich wusste nicht, was ich verpasst habe, und da einfach immer die offene Tür zu haben, immer reinzugehen, immer mit denen zu reden. Und aber für mich war es auch irgendwie bereichernd, weil ich musste babysitten, ich musste Windeln wechseln und solche ganzen Sachen, wo ich dachte, ich habe nicht so Lust drauf. Aber wirkliche Beziehung zu bauen und wirklich zu sehen, das ist meine Familie, die ich jetzt in Amerika habe. Das sind nicht irgendwelche Leute, sondern ich telefoniere mit denen, ich Skype mit denen und ich habe sie immer noch unglaublich lieb. Und wie meine kleine Gastschwester Abigail heißt sie so, wir sind uns unglaublich nahe gekommen. Wir haben eine krasse Beziehung aufgebaut, auch weil sie so klein war, einfach mit ihr zu spielen, toben, Zeit mit ihr zu verbringen und da auch wirklich noch eine, also dadurch habe ich auch noch mehr von meiner Identität wirklich gefunden, was ich auch mal für ein Typ bin gerade. Für jüngere Kinder und so. Das war für mich unglaublich bereichernd.
Da könnte ich ja vorne hinter vielleicht befragen. Also ihr hört, wir sind begeistert. Was mir ganz wichtig ist, von Anfang an klar zu sagen, es ist kein Wunderprogramm. Na, also ich kenne ja die MC-Studenten, die zurückgekommen sind. Ich bin begeistert von ihm, aber die haben genauso Schwächen und sind nicht perfekt. Von daher denke ich, ist das, ja, ist ein gutes Programm. Gibt auch andere gute Programme. Genau. Also, ihr merkt schon, einige sind gegangen. Jetzt können die, die da sind, noch gerne Fragen stellen und ich oder auch Jordi und Adi, solange du bleiben kannst, beantworten gerne Fragen. Du sitzt hier vorne, dann kann ich gleich das Mikrofon weitergeben.
Ja, ich habe, gibt's da auch ein Beispiel schon in Deutschland für eine Gemeinde, die sowas macht, oder wären wir da die Ersten? Weil, also, ich sag nur, wenn da so eine Wanderung Amerika-Deutschland ist, doch schon eine sehr andere Kultur. Ich hatte also auch gefunden, dass das ein Reiz ist, wenn man also innerhalb der, also einen eigenen Kulturkreis dann austauscht, wenn möglich wäre. Ja.
Also wir wären nicht die erste Gemeinde, die eine gemeindebasierende Jüngerschaftsschule macht. Das gibt's in verschiedenen Gemeinden, denke ich. Wir wären aber die erste Gemeinde, die dieses Programm Masters Commission entwickelt. Und ich denke, jedes Programm hat Vor- und Nachteile. Und ich würde ganz klar sagen, also Vorteile habe ich gerade beschrieben. Ein Nachteil ist auch, dass du jetzt nicht ein Jahr in einer Kultur bist. Also natürlich machst du Einsätze. Ich glaube, 8 Wochen bist du insgesamt unterwegs. Europa ist ja nicht so, also gibt es ja viele Länder. Relativ schnell kannst du andere Länder, andere Gemeinden kennenlernen. Das ist auch Ziel vom Einsatz, dass wir nicht nur MV-Gemeinden angucken. Aber den kulturellen Einblick, den du jetzt meinetwegen hast, wenn du in die USA gehst, das ist ja der Vorteil. Den hast du nicht. Also was für ein Nachteil ist, zu transferieren in die Heimatkultur. Du hast den Nachteil, dass du es nicht so stark hast. Also wir hoffen, dass wir amerikanische Teilnehmer haben, also dass wir von denen Kultur herüber transferieren können. Aber das muss man einfach sagen, ja, das ist auch ein Nachteil. Wobei ich beim näheren Nachdenken auch empfunden habe, dass wir als Deutsche, glaube ich, sehr stark geprägt sind. Das gehört irgendwie dazu. Und empfehle allen, ich komme gleich zu dir, es gibt ja auch noch ein Studium oder eine Ausbildung, je nachdem, was man macht. Wenn man denn studiert, gibt es Erasmus-Programm, wo jetzt auch gerade einer in Spanien ist, die Kati von der Impact-Leitung. Das wird relativ gut finanziert. Das heißt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man ein MC hier macht. Aber man lebt ja noch ein bisschen länger und trotzdem noch irgendwie eine Erfahrung hat in einer anderen Kultur.
Ja? Ja, ich habe die Frage, gibt es das nur im Westen, also wenn man sagt Amerika, und das andere Pendant, der Osten, gibt es da sowas auch schon? Im Osten ist sehr wichtig, finde ich.
Ich beantworte die Frage. Also, es gibt es in Amerika und Europa und ich meine auch an anderen Kontinenten. Osteuropa müsste ich nachgoogeln. Du hast ja Osteuropa mehr gesagt, ne? Da müsste ich nachgoogeln. Ich weiß, es gibt verschiedene, es gibt in Holland, in England. Ich weiß, ich gehe ja nur die Länder durch, die ich kenne. Könnte ich nachgoogeln dir sagen?
Warum ein Jahr? Ist ein Jahr das Richtige? War das zu viel oder zu wenig?
Ja. Also ich glaube, man braucht am Anfang die Zeit erstmal. So viel, so man lernt ja auch am Anfang unglaublich viel. Man ist am Anfang, finde ich auch, ich sage jetzt mal böse, selbst fokussiert. Also du gehst mit deinen Verletzungen um, du gehst deine Weltanschauung an, arbeitest dich ins Programm ein. Das dauert auch erstmal ein bisschen. Und dann fängt es ja auch an, irgendwie praktisch zu werden. Also ich fand, also ein halbes Jahr hätte bei mir persönlich wirklich nicht gereicht. Und ich fand ein Jahr einfach gut, weil ein Jahr ist auch irgendwann ein Abschluss. Das ist ein Ziel, was du auch irgendwie abschätzen kannst. Und genauso ist halt für mich war's gut.
Ich finde es schade, Peter und ich sind ja Single-Ehepaar. Wir haben leider keine Kinder mehr zu Hause. Und was macht man jetzt, wenn man Lust hätte, einen Gast aufzunehmen? Hat man da eine Chance oder nicht?
Ja, also es geht um Familie und Familie ist ja mehr als nur jetzt Eltern mit Kindern. Ne? Also zum Beispiel Fiete war in einer Familie mit zwei älteren Ehepaar und da gab es keine Familie jetzt. Also Nachbarhaus, glaube ich, hat einen Sohn gewohnt, aber in dem Haus gab es nur die Oma und ich war auch zu Besuch bei denen und Mama und Papa. Also ja, kein Problem. Im Gegenteil, ich denke, es wäre eine gute Ergänzung. Und jeder Teilnehmer ist ja auch anders. Das heißt, ein großer Prozess, eine Herausforderung zum Beten und Gott zu fragen, was ist die richtige Familie für diese Person? Irgendwas hin? Ich glaube, nicht lange noch. Probier mal.
Meine Frage ist erstens, was heißt Master Commission? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Zweite Frage, welche finanziellen Risiken treffen unsere Gemeinde? Das, was du gesagt hattest, belief sich nur mal, dass ja, die Risiken tragen die andere oder sowas, aber ich glaube, dass es echte finanzielle Risiken für uns geben könnte, wenn die Spender für Fito und Nadja wegfallen oder sowas. Ich würde ganz gerne fragen, was der Fall ist. Zwei, dritte Sache, letzte Frage. Es könnte eine Gefahr drin bestehen, wenn das jetzt unter Gemeindeprojekt wird, dass der ganze Fokus auf diesem tollen MC-Land ist, die jetzt ganz tolle Sachen machen, die wir jetzt bewegen und die wir Reife bekommen und unsere Gemeindearbeit jetzt machen. Wie schaffen wir es als Gemeinde trotzdem, Normalo-Christ auch zur Mitarbeit noch zu motivieren? Wo wir in Klammern ja auch nicht gestärkt sind.
Also erste Frage, Master's Commission ist, heißt nichts anderes, der Befehl vom Meister, also es geht dann auf den Missionsbefehl zurück. Master's Commission, also Befehl des Meisters. Zweite Frage, finanzielle Risiko. Wir starten ja nur, wenn wir 50.000 Euro als Puffer haben. Das heißt, ich muss jetzt kurz gucken, es wird wirklich von den Studenten ab. Also wir würden ja auch nicht mit einem Studenten das machen oder so. Ne? Man kann es ja durchrechnen, wenn wir 6 Studenten erhoffen uns würden mindestens, haben wir 10.000 Euro minus. Jeder Student hat 7.500 Euro, die er einbringt. Also kannst du runterrechnen, wenn wir 5 Studenten haben, machen wir 17.500 minus. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen diese 50.000 Euro, dass wenn wir nach einem oder zwei Jahren sagen, es funktioniert nicht, wir nicht mit riesigen Minus dastehen. Und man muss einfach überlegen, wenn wir 3 Teilnehmer nur sind, ob wir das stemmen können. Also die in der Schweiz haben angefangen mit, wie viel waren das? 4. Kannst du schon runterrechnen, ne? 4. Ich hatte 6 gesagt, 10. Macht das bei 4, 24.500 ungefähr, die wir minus machen. Dann kannst du das auf 2 Jahre, also kannst du 2 Jahre leisten, wo du mit 4 fahren würdest. Und ich würde irgendwie auch denken, entweder da kommt Bestätigung Gottes rein. Oder man muss, wie bei jedem Risikoprojekt, das ist ja wie bei unseren Gemeindegründungen, wer die länger kennt, der weiß, das waren teilweise schwierige Geburten. Also in dem Budget ist jetzt nicht drin, zum Beispiel Fiete und Nadjas Unterstützer habe ich da nicht eingerechnet. Das ist jetzt gerechnet auf eben, wie gesagt, 6 Studenten und diese 50.000 Euro, wo du zweimal 25.000 Euro Puffer hast. Und ich würde sagen, je nachdem, wie viele Studenten reinkommen, wir haben gesagt, wir würden gerne zum Start 10.000 Euro investieren in Computer und alles, musste aber vieles nicht von dem. Also kannst du auch sagen, dann gibt's halt eine alte Möhre. Also muss er nicht, da sind wir hier in so einer Mac-Generation, muss er nicht einen Mac haben. Dann also so arbeite ich immer. Genau, aber man muss eine Bestätigung haben. Also sonst die ersten beiden Jahre, glaube ich, wenn wir die 50.000 haben und eine minimale Teilnehmerzahl, sagen wir mal 6, dann müssten wir es hinkriegen. In dem Moment, wo das runtersinkt, müssen wir regelmäßig berichten und gucken. Dritte Frage, Mitarbeit. Das Ding hat verschiedenste Risiken. Ich war ja nicht sozusagen heute herausgefordert, euch die Risiken alle aufzuzeigen. Dann fängt man keine neuen Projekte an. Was ich mir hoffen würde, ist, wenn ein junger Mann oder eine junge Frau in der Familie ist und die Person einfach Jesus lieb hat und begeistert ist, sprüht das ja irgendwie auch ab auf die anderen. Und meine Hoffnung wäre, dass nicht in dem Sinne absprüht, jawohl, wir haben jetzt einen jungen Mann, der macht's und wir können uns entspannen, meinetwegen als Ehepaar in Gemeindearbeit, sondern dass Dinge durchgesprochen werden, Begeisterung wiederum weitergeht und zumindest von der Familie eher eine stärkere Verbindung zur Gemeinde kommt. Aber die andere Gefahr ist jetzt, wobei, die haben ja ihr eigenes Programm, die werden jetzt nicht, zum Beispiel die Jugendarbeit will ich ja gar nicht, dass die Jugendarbeit schmeißen, weil ich will ja die herausfordern. Das heißt, die werden ergänzen, aber in der Jugendarbeit nicht als Mitarbeiter zählen. Die sollen sich auch auf ihren Prozess konzentrieren, zum Beispiel Kinderfreizeit, kann ich momentan nicht alle Mitarbeiter mitnehmen, die sich freiwillig melden, weil wir so viele haben. Und wenn ich jetzt 10 MCler mitnehme, dann muss ich ja 10 Jugendlichen absagen, dass sie nicht mitkommen können. Was ich doof finden würde, ich will ja meine Leute herausfordern. Und da muss man irgendwie gucken, wie man gemeinsame Wege findet. Aber die Herausforderung, hast du recht, Stefan, die haben wir und die wird auch wahrscheinlich hinterher bleiben.
Mal eine rein praktische Frage. Wie werden denn also mittags verpflegt zum Beispiel? Heutzutage ist er fast, weil wir beide berufstätig, Elternteile. Wird denn hier gekocht denn mittags dann? Oder müssen die denn selber zusehen, dass sie irgendwo in eine Imbissbude gehen? Oder?
Ich habe mir morgens ein Sandwich gemacht. Also das habe ich immer gegessen. Oder ne, ich habe mir also zu Hause was geschmiert morgens mitgenommen, wie ein Bütterchen, würde man ja sagen. Ne? Das habe ich gemacht. Ja, abends war ich dann in der Familie. Oder wenn ich abends nicht in der Familie, aber noch in der Gemeinde, habe ich mal mehr mitgenommen, damit ich es abends auch essen kann. Ich habe aber auch Taschengeld. Das heißt, wenn ich unbedingt einen Döner essen will, muss ich es halt von meinem Taschengeld bezahlen.
Nein, wir kochen nicht für die. Also das Ziel ist ja, die zur Selbstständigkeit zu ermutigen. Das heißt, die müssen selbst für sich sorgen. Es wird hier keinen Catering-Service geben oder sowas. Genau, die Gastfamilie muss generell natürlich fürs Essen sorgen. Gut. Dann prozessiert das, falls ihr Partner habt, ihr könnt das nachhören im Internet, wenn ihr das hochladet. Papier habt ihr. Ihr dürft auch gerne mir im Vorfeld